Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht, einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet. Wie immer Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Das Thema heute ist Cunctos Populos.
So ist es.
Der römische Kaiser aus dem 3. Jahrhundert vor Christus.
So ist es.
Ich habe keine Ahnung, was das ist und ich weiß noch nicht mal ansatzweise, wie man das schreibt. Ich leite mir her, wie man das schreibt, mit C wahrscheinlich beide Male.
So ist es. Also Cunctos, Cunctos, ja. Populos. Das heißt dem ganzen Volk, Also allen. So, an alle. Hey, hört mal her, an alle. Man nennt es aber auch Drei-Kaiser-Edikt und damit ist die Verwirrung dann total vollzogen und das nennt man deshalb so, weil es von drei Kaisern beschlossen wurde, die zur gleichen Zeit das Imperium Romanum oder das, was davon zu der Zeit noch übrig geblieben ist, regiert haben. Theodosius, das war der eine, der gilt als wesentlicher Urheber dieses Ediktes, der war oströmischer Kaiser. Gratian, der war Kaiser im Westen des Römischen Reiches und hatte mit seinem Halbbruder Valentinian II. Einen Mitkaiser. So, jetzt hören wir mit der Verwirrung auf. Und machen wir ganz einfach. Da ist vor dem Ei und hinter dem Ei sind F.
Ja.
Also, es geht darum, dass das Römische Reich zu der Zeit, also am Beginn des 4. Jahrhunderts nach Christus, schon in relative Turbulenzen geraten ist. Wir haben 324 die Gründung Konstantinopels durch den berühmten Kaiser Konstantin den Großen, der sozusagen eine neue Kaiserresidenz in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, errichten ließ, um ein zweites Machtzentrum zu haben, welches sozusagen den Westen unterstützt und im Osten, ich sag mal, gegen die neuen Bedrohungen, die sich da auftaten, ein Bollwerk sozusagen bilden könnte. Mhm. Und er hat auch gleichzeitig gesehen, dass also man so ein großes Reich wie das Imperium Romanum nicht nur von einer Stelle aus es würde lenken können. Und dadurch hat sich eben sozusagen eine Spaltung ergeben in das Weströmische und das Oströmische Reich mit einerseits Rom und andererseits Konstantinopel als Metropole. So, und Rom ist 475 von einem mittelmäßigen germanischen Söldner erobert worden, der hieß Odoaker. Und Konstantinopel, da hat es ein bisschen länger gedauert, wurde 1453 von einem keineswegs mittelmäßigen Sultan des Osmanischen Reiches, der hieß Mehmed II., erobert. Und seitdem heißt es Istanbul. So, das ist jetzt nur mal so ein bisschen, ja.
Jetzt wissen wir auch, warum es
große Geschichte im Kleinen. Es geht aber eigentlich um dieses Edikt und das wurde 380 erlassen und heißt Cunctos Populos, also dem gesamten Volk oder allen Menschen oder so ähnlich. Obwohl es sich eigentlich nur an, ich sag mal, führende Bischöfe gewendet hat, vor allem an die in Rom, weil es ging darum, eine möglichst einheitliche, ich sag mal, Religionsgemeinschaft zu stiften. Wobei das nicht mit heutigen Begriffen zu füllen ist, dieses Wort, sondern es gab im Römischen Reich unterschiedlichste Religionen, die keineswegs friedlich miteinander umgingen. Und je nachdem, wo du dich aufgehalten hast, hattest du es mit Juden zu tun, wenn du dich beispielsweise in Syrien oder in Judäa natürlich aufgehalten hast. Dann gab es in vielen Teilen des Römischen Reiches Kultglauben mit Verehrungsritualen gegenüber dem Kaiser, der gerade amtierte. Christen und Juden konnten das nicht machen, weil sie auf gar keinen Fall einen anderen Gott hatten als den einen, nämlich ihren Gott. Und da war der Kaiser eine wichtige Figur, aber keiner, den man verehren konnte durch irgendwelche kultischen Dinge. Mhm. Und es gab eben Christen. So, die Christen waren am Anfang ihrer Existenz eine verfolgte Minderheit. Es gibt ja die Zeit, in der sie in den Katakomben leben mussten, weil sie oberhalb der Erde verfolgt wurden. Und die Christen selber untereinander waren aber auch nicht so einig. Es gab unterschiedliche Glaubensrichtungen und eine davon war, ich sag mal, die nach römischem Glauben und sich ausgerichtet hat. Also was vielleicht würden wir heute zu katholisch sagen. Mhm. Und die anderen, das waren die sogenannten Arianer. Ich erkläre gleich, wo das herkommt. Ich will nur sagen, der Unterschied zwischen den einen Christen und den anderen Christen bestand darin, dass die einen sagen, es gibt eine Trinität.
Das Ding, ja.
Das kennt sie ja noch. Ja,
das kenne ich, aber das versteht man wahrscheinlich nur, wenn man irgendwie selber diesem Glauben anhängt.
Mit der jungfräulichen Geburt. Also Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist ist ein Wesen. Mhm. Das ist die Trinität. Mhm. Und die, das sagen die Christen, also die römischen Christen. Und die Arianer sagen, das kann nicht sein, weil Vater und Sohn können nicht eine Figur sein. Das geht einfach nicht. Also kann der Sohn, Jesus, ein Mittler sein zwischen Gott und dem Heiligen Geist oder der restlichen Welt oder sowas. Das ist möglich, aber es kann nicht eine Figur sein. Das geht nicht. So, und daran entbrannte also ein Streit, der zumindest mal, der ist jetzt nicht in Mord und Totschlag ausgeufert, aber es waren schon Unstimmigkeiten, die also in Afrika und in Europa überall doch zu spüren gewesen sind. Und es gab Versuche, das zu schlichten. Und der erste Versuch war 325 in dem berühmten Konzil von Nicea. Da war noch Konstantin selbst Kaiser und der hat auch dieses Konzil geleitet. Obwohl er überhaupt kein Theologe war und auch davon überhaupt keine Ahnung hatte. Aber er wollte Religionsfrieden, sage ich jetzt mal. Das ist auch ein Begriff von heute, aber der umschreibt es am besten. Er wollte Religionsfrieden im Römischen Reich haben und er hat gesagt, diesen Streit müssen wir jetzt entscheiden, damit ihr endlich aufhört, euch zu streiten. Also sage ich jetzt, ich stelle mich auf die Seite derer, für die Jesus und Gott, also Vater und Sohn, eine Wesenseinheit sind. Also Trinität, sprich der Bischof von Rom, ist sozusagen der oberste aller Christen. Wir nennen ihn heute Papst.
Ja.
So, das war 325. Und dann haben sie gesagt, ja, und was ist jetzt? Nix. Es gab keinen religiösen Frieden. Die Leute haben gesagt, du kannst dich schon am Arsch lecken.
Ja, noch schöner, gibt's ja bis heute
genau.
Nicht. Ja.
Also es gibt, ja, genau. Also wir machen das jetzt also weiter und es gibt den Streit immer noch. Wir können es einfach nicht akzeptieren, dass es diese Wesenseinheit gibt und Trinität ist Quatsch. Das sagen die einen und die anderen das Gegenteil. So. 50, 60 Jahre später ist also Theodosius am Start. Konstantin ist schon längst verblichen und im Jahr 380 kommt es also zu diesem Edikt Cunctos Populos. Und das ist noch ein bisschen verschärft sozusagen. Einerseits wird Nicea, also das Edikt von Nicea oder der Schlichtung von Nicea, nochmal unterstützt. Und auf der anderen Seite geht es darum, dass die heidnischen, in Anführungsstrichen gesagten Religionen sowas wie verboten sind. Also die werden dort bezeichnet als Leute, die toll sind, also verwirrt.
Ist das erste Mal, dass die verboten werden, regelrecht?
Ja, also richtig
wenn du,
verboten.
Wenn du sagst, das eine ist die Staatsreligion, ist alles andere implizit verboten, aber ja, nicht explizit. Ist das dann das erste
Mal?
Genau,
aber das war explizit, okay. Das war jetzt nicht richtig, also da wurde nicht Prügelstrafe angedroht oder so etwas, aber sie wurden halt als toll, also irre im Kopf bezeichnet und damit sind sie sozusagen freiwillig geworden. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber so. Die Christen haben das natürlich dann sozusagen freudig zur Kenntnis genommen und sie haben versucht, das Christentum dann sozusagen über den gesamten Kontinent auszubreiten. Das kennen wir. Das geht dann bis zu Karl dem Großen und Otto dem Großen, die in Polen und noch weiter versuchen, christliche Religion zu etablieren. Jedenfalls diese Entscheidung, die 380 gefällt wird, ist im Grunde genommen eine der nachhaltigsten Entscheidungen, die den europäischen Kontinent tatsächlich verändert. Es gibt Historiker, die nennen das einen Religionstsunami, der also mit gewaltiger Kraft über Europas Geschichte hinweggerollt sei. Und alles das, was wir an ökonomischer, an sozialer oder kultureller Entwicklung heute kennen, eben von dort, sei von dort geprägt worden. Und deswegen ist auch so ein Heidenkind wie du natürlich ein Christenkind, weil diese Kultur, in der wir aufgewachsen sind, oder du und ich, selbstverständlich eine christliche Kultur ist. Und wir kriegen das irgendwie mit. Ob wir jetzt in die Kirche gehen, nicht, ist völlig wurscht, wir kriegen das mit.
Ja.
Genau. Und insofern finde ich, ehrlich gesagt, müssen wir tatsächlich uns eher noch überlegen, wenn wir jetzt mal auf heute gehen, wenn wir uns im Verhältnis zum Islam definieren möchten oder zum Buddhismus oder zum Judentum, ist egal, müssen wir eigentlich erstmal definieren, was wir eigentlich sind. Ja, also sind wir wirklich noch Christen in dem Sinne, wie man möglicherweise uns das unterstellt, wie wir auch das christliche Abendland angeblich verteidigen, oder ist es eigentlich nur noch so eine Art Monstranz, die wir vor uns herschleppen, weil kein Mensch mehr von uns.
Ich wähle Umschlag 2. Also ich glaube, das ist eine Monstranz, die wir vor uns hertragen.
Ich glaube das auch.
Ich glaube nicht, dass wir noch Christen sind, weil wir sind alles andere als barmherzig, auch wenn wir es uns immer wieder auf die Fahnen schreiben.
Schon nicht.
Bitte?
Das waren Christen aber noch nie, ehrlich gesagt.
Es gab
also wir können jetzt eine lange Diskussion, das ist eines meiner Lieblingsthemen, über die christliche Kirche und dass die Kirchen als solche, als Institutionen anfangen. Aber es war immer janusköpfig. Wir haben immer christliche Kriege geführt. Wir haben immer Pfarrer zum Militär geschickt. Wir haben andere Leute abgemetzelt, weil sie eine andere Religion hatten. Das waren die Muslime bei den Kreuzzügen oder die Juden, also während der ganzen europäischen Geschichte bis hin zum Holocaust. Aber gleichzeitig sind eben auch in den Klöstern, in den Orden, in den vielen sozialen Einrichtungen der Kirchen, der beiden Kirchen, evangelisch wie katholisch, natürlich auch soziale Dinge vonstatten gegangen, die das Gesicht unseres Kontinents entscheidend geprägt haben. So ist das nicht. Also wir sind tatsächlich janusköpfig bis zum heutigen Tage.
Aber das ist jetzt nicht, also wenn ich so die Bibel aufschlage, da sehe ich nicht, dass das da drin steht, dass man so zu sein hat. Also die Sache mit den Kriegen und mit den Leuten verrecken lassen und sowas, das steht da irgendwie nirgends, ne?
Ja, das habe ich auch nicht gesagt.
Nee, ich meine, aber wäre die Frage, sind die Christen selber christlich?
Also wenn du es so bezeichnen würdest und sagst, die schlachten an den Kopf ab, natürlich nicht. Ja, aber wenn du...
Ja, aber kann man Christ sein, wenn man anderen, nennen wir es einfach, subsumieren wir es unter andere verrecken lassen?
Ja,
also wenn man unbarmherzig ist, kann man dann Christ
natürlich
sein?
Natürlich nicht. Aber wenn du zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal irgendeine Ordensschwester in irgendeinem Orden im 13., 14. Jahrhundert, die, was weiß ich, von Hildegard von Bingen schwärmt.
Ja.
Die wird niemals einem Menschen einen Kopf abschlagen, sondern Richtig. Die wird immer nur Blümchen züchten, um irgendwelche Medizin herzustellen. So, das ist in ihren Augen barmherzig. Der zur gleichen Zeit gibt es jemanden, der sich auch Christ nennt und mit geschwungenem Schwert den Muslimen vor Jerusalem den Kopf abschlägt. Das ist sozusagen die Gleichzeitigkeit der Ereignisse und beides hat uns extrem in Europa geprägt. Dieses, im Übrigen auch andere Religionen machen das genauso. Es gibt islamische Rituale und Kriege, die sind entsetzlich. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr viel Wohlfahrtsstaat im Islam und sehr viel, ich sag mal, fast christliche Nächstenliebe. Das kann man so nicht sagen, aber du weißt, was ich damit meine. Und das ist immer so, dass das janusköpfig ist. Nur wenn wir sozusagen auf einmal jetzt, weil wir uns angeblich oder tatsächlich bedroht fühlen von Muslimen oder von einem vorrückenden Islam, politischen Islam oder religiösen Islam. Und wir sagen, wir machen das nicht, weil wir uns als Menschen bedroht fühlen oder als Humanisten oder als Freiheitsliebende oder sonst irgendwas, sondern als Christen, wie das zum Beispiel Pegida und andere machen oder auch die AfD, da müssen wir eigentlich erstmal fragen, hör mal, was verstehst du denn eigentlich unter Christsein? Bist du es wirklich noch? Und das hat nichts damit zu tun, ob ich in die Kirche gehe. Die Institution Kirche ist etwas völlig anderes als der christliche Glaube.
Naja, wobei höchstrichterlich festgestellt wurde, dass du nur dann Christ sein kannst, wenn du auch brav Kirchensteuer zahlst. Ansonsten bist du kein Christ. Ja, es sei denn, du verlässt die Bundesrepublik ins benachbarte Ausland, da bist du dann wieder Christ. Also in Holland zum Beispiel. In Holland bist du Christ, wenn du Christ bist. Wenn du nach Deutschland kommst und keine Kirchensteuer bezahlst, bist du es nicht mehr.
Dann bin ich eben nicht. Das interessiert, das ist mir völlig wurscht, was ein Verwaltungsgericht oder Verfassungsgericht dazu sagt. Darum geht es auch überhaupt nicht, sondern es geht nur darum, nehmen wir die Bibel oder das Neue Testament, das hat zum Beispiel Luther gemacht, also alles andere interessiert mich nicht. Es geht nur darum, das Neue Testament. So.
Ja.
Das, was da steht, das ist das Primat der Schrift, was da drin steht, ist richtig. Alles andere ist Unsinn. So. Und ob die Konzile Recht haben oder nicht, das hat ihn alles nicht interessiert. Und das muss ich ehrlich sagen, das interessiert mich auch nicht. Du kannst die Bibel nehmen und du kannst den christlichen Glauben nehmen und kannst ihn zu deiner Richtschnur machen. Und wenn du danach lebst, würde ich mal sagen, bist du ein relativ guter Mensch.
Ja.
Dann tust du keinem, du tötest nicht, du gehst eben nicht in Kriege, du bist barmherzig, du liebst deine Eltern und du vögelst nicht die Nachbarsfrau und so weiter alles. Das tust du dann alles nicht. Nur das macht ja kein Mensch.
Nee, ja.
Ja, weil die Gebote, das wissen wir seit Bertolt Brecht, der gute Mensch von Szechuan, sind zu schwer. Ja. Du ertrinkst, wenn du das als Rucksack dir vorstellst und durch einen See schwimmen willst, dann ertrinkst du, weil das einfach der Rucksack zu schwer ist.
Wenn du dich an die Gebote hältst.
Ja, weil die Gebote sind für den Menschen zu erreichen zu schwer.
Okay.
Aber man kann es ja trotzdem probieren.
Ja.
Das ist ja in Ordnung.
Ach so, und jeder darf sich dann so aussuchen, welches er sowieso von vornherein nicht erreicht und darf dann Christ bleiben, obwohl er tötet. Eigentlich eine ganz interessante.
Glauben ist etwas Persönliches, nichts, was ich für andere sozusagen definieren kann. Für mich persönlich wäre das nicht so. Also wenn ich töte, kann ich kein Christ sein. Das wäre für mich Ausschluss.
Ja.
also das Gebot kann man ja auch noch am ehesten einhalten, wobei auch da ist es zu definieren, welche Tötung ist eigentlich gemeint, also die eines Kreuzzuges beispielsweise oder die eines Krieges in Syrien oder der Einbrecher, der gerade dabei ist, mein Kind umzubringen. Da ist die Sache zu differenzieren, aber das muss man dann im Einzelfall sehen. Aber man kann zum Beispiel versuchen, nicht zu klauen. Man kann sich daran halten,
nicht
des Nachbars, des Nachbars Weib nicht zu begehren. Ja. Wie es da alles heißt. Vater und Mutter zu ehren, kann man ja auch alles versuchen. So, und man wird es zu einem gewissen Teil schaffen, manchmal vielleicht nicht. Aber es wäre auf jeden Fall nicht sinnvoll, wenn es diese Gebote überhaupt nicht gäbe und du einfach gar nicht wüsstest, ob man sich daran halten könnte. Insofern kannst du ja auch Bibel oder Talmud oder Koran als gelungene Werke zur Anleitung eines Lebens bezeichnen.
Ja, ja.
Jeweils aus ihrer Zeit heraus.
Ja, klar. Was wäre eigentlich damals, was ich mich oft frage, ist, wenn dann so Kants kategorischen Imperativ, den hält man ja immer gerne dagegen, der funktioniert ja auch als ohne Religion auskommend und trotzdem tugendhaft sein. Hätte man das damals nicht auch schon erfinden können, also vor 2000 Jahren?
Ja, pass mal auf, mein Freund, Kant, ja, der war ein freigeistiger Denker, der hat irgendwo in seiner Hütte in Königsberg gesessen und geschrieben und gedacht und getan und hatte alles andere um ihn herum, war völlig Würstchen. Als die Bibel erfunden wurde, gab es unten und oben, gab es arm und reich, gab es haben und nicht haben, mächtige und unmächtige. So, und insofern ist diese Bibel und natürlich auch der Koran ein Buch, in dem die Verhältnisse, wie sie da waren, einerseits kritisiert werden, dadurch, dass zum Beispiel Jesus oder Mohammed sich auf die Seite der Schwachen stellen, aber andererseits werden sie auch festbetoniert, weil die Entlohnung für Leid auf der Erde kommt im Himmel.
Genau, und wenn du Kant hättest damals vor 2000 Jahren.
Kommt jetzt Kant und da kommt der Sinn der Aufklärung.
Also
der rote Faden durch die Geschichte ist nicht ein Datum oder zwei, sondern die Idee, die dahinter steckt. Die Aufklärung sagt letztendlich, nein, es geht nicht darum, dass du dich hier verprügeln lässt, weil du oben dann auf der rechten Seite Gottes sitzen wirst und dort gibt es von mir aus 73 Millionen Jungfrauen, sondern es geht darum, dass Gerechtigkeit auf dieser Welt herrscht. Und die kannst du herstellen durch Anwendung deines Geistes. Also erkenne die Realität, erkenne wissenschaftlich oder intellektuell, wie die Dinge zusammenhängen. Wenn du das gemacht hast, kannst du erkennen, wie es funktioniert und kannst es auch ändern.
Ja.
Und in dem Moment, wo sich dieser Gedanke durchgesetzt hat und die Leute den verstanden haben, gibt es die Französische Revolution.
Und dann hat es nochmal 200 Jahre gebraucht, bis John Rawls seine Theorie von der Gerechtigkeit geschrieben hat.
Es ist irre,
was für Zeiträume das sind.
Genau.
Und das muss man sich auch, glaube ich, immer wieder in Erinnerung rufen. Guck einfach mal, wann Kant den kategorischen Imperativ erfunden hat und wie lange Rawls dann gebraucht hat oder wie lange es gedauert hat, bis so jemand wie Rawls kam und aus dem im Grunde ein Gerechtigkeitsprinzip hergeleitet hat, auf das wir uns als Gesellschaft einigen könnten, wenn es denn jemals irgendwer irgendwo mitgekriegt hätte, aus irgendeinem Grund ist Rawls etwas untergegangen. Und wenn man sich dann politische, gesellschaftliche Fragen von heute anguckt und sagt, ist doch völlig klar, so geht die Lösung.
Nee, ja, ich verstehe.
Muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass ja, die Lösung geht so, die wird auch so kommen, aber du wirst es nicht mehr mitkriegen, weil es einfach wahnsinnig lange dauert, bis sich solche Gedanken durchsetzen.
Ja, und man muss immer, und ansonsten verzweifelt man und nimmt sich sofort eine Kalaschnikow.
Ja.
Du darfst auf gar keinen Fall Ereignisse, die 100, 300, 500, 800 Jahre zurückliegen, mit Chips und Bier in der Hand, aus der Couch-Ecke sitzend, beurteilen, sondern du musst dich versuchen, in die Zeit damals reinzuversetzen. Also was gab es an Informationsmöglichkeiten, in welcher Situation lebten die Leute? Und wenn du dich jetzt auf das Jahr Null und ich sag mal den Beginn der Bibel oder der Bibelgeschichte des Neuen Testamentes sozusagen beziehst und sagst, okay, es gab Elend, es gab Besatzung durch die Römer, es gab unterdrückte Juden, es gab der heidnische Kult und der Kaiserkult waren hoch. So, und die Römer waren Besatzer Judäas und Syriens und so weiter. Und dann kommt da einer daher und dann wird um den herum sozusagen der Ausweg konstruiert. Ja, also es ist jemand da, der dich aus der Scheiße rausführt. Es ist jemand da, der ein Heilsversprechen für dich hat. Mhm. Es ist jemand da, der dir eine neue Welt offeriert. Und wenn du an diese neue Welt glaubst, wie die ersten Jesus-Anhänger, die waren ja noch gar keine Christen, die hießen Jesus-Anhänger. Wenn du das tust, dann bist du leichter sozusagen bereit, das zu ertragen, was deine eigentliche Umwelt ist, nämlich die Realität auf dieser Erde. So, und wenn du das zu Ende denkst und sagst, was bedeutet das eigentlich? Dann hast du die Festbetonierung sozialer Ungleichheitsstrukturen, nämlich die einen nutzen aus und die anderen leiden. Yep. Und die einen leiden, weil sie entlohnt werden im Himmel. Ja. Und die anderen nutzen aus, weil sie sagen, leide, du wirst im Himmel entlohnt.
Und wer jetzt ganz seltsame Parallelen zur sogenannten sozialen Marktwirtschaft sieht, vielleicht mal bei Benjamins Kapitalismus als Religion nachgucken.
Ja,
wenn wir gerade schon Name-Dropping machen. Also.
Ja, aber da muss ich auch Einspruch erheben, ganz ernsthaft, weil es geht nur um die soziale Marktwirtschaft, ich sag mal, nach der Liberalisierung verschiedener Märkte.
Ja.
Wenn du die soziale Marktwirtschaft von Alfred Müller-Harnack anguckst, ja. 1947 geschrieben, dann wirst du ganz andere Spuren finden, ja. Nämlich sozusagen die Verbindung der christlichen Nächstenliebe mit wirtschaftlichem Handeln. So.
Hätte klappen können, aber dann kam Sabine ja. Christiansen, ne?
Nein. Ja, aber
die große Philosophin.
Warte doch mal, ja, warte doch mal ab, bis wenn wir eben gesagt haben, es braucht Zeitläufe, ja. Um bestimmte Dinge zu verändern und sich dann wird das auch so sein, weil die Idee ist nach wie vor richtig, ja. Dass du sozusagen zwei Grundgedanken versuchst zusammenzubringen. Einerseits müssen wir wirtschaftlich handeln. Das ist alles andere ist Unfug. Also auch andere Systeme haben sich als falsch erwiesen. Also Planwirtschaft oder egal wie du das bezeichnen willst, es hat alles nicht funktioniert. Also selbst jetzt in Venezuela funktioniert sie, obwohl die da Öl haben, bis der Arzt kommt. Also so, das funktioniert nicht. Also wir müssen es irgendwie nach einem Prinzip machen, wo, ich sag mal, freie Kräfte schon auch eine gewisse Bedeutung haben und wo Unternehmertum und wo das Streben nach Geld und nach persönlichem Wohlstand auch irgendwie eine Rolle spielt. Auf der anderen Seite aber musst du dieses Streben anbinden an Gemeinwohlinteressen. So, und die CDU oder Müller-Harnack hat das gesagt, wir binden das an christliche Gemeinwohlinteressen, die kannst du natürlich definieren, wie du willst, aber das ist tatsächlich die Ursuppe gewesen, aus der das alles entstanden ist. Und du könntest es heute so ein bisschen relativieren, könntest Kant einbauen und sagen, wir müssen das alles gar nicht glauben, wir können es auch logisch herleiten und sagen, es ist einfach asozial, ja, Leute, es ist einfach schlicht asozial, Leute für Geld arbeiten zu lassen, dass ihnen eine Rente erwirtschaftet, von der sie garantiert nicht werden leben können.
Ja.
Ja. Das müssen wir abstellen. Und zwar nicht, weil wir Angst davor haben, die hinterher alimentieren zu müssen, sondern weil es einfach asozial ist und unmenschlich.
Aber dazu bräuchte ich ja dann noch nicht mal mehr, also das kann ich ja sogar christlich verargumentieren. Ja, da brauche ich ja noch nicht mal unbedingt Kant für, ne?
Nein, du kannst auch als Sozialist das sagen.
Ja, als Sozialist sagen. Musst du das sagen.
Ja.
Aber, ne, also wenn du dann jetzt irgendwie im rechten politischen Spektrum guckst, also nicht, ich meine jetzt nicht rechts außen, sondern ne, Union, so.
Ja.
Da wird ja nicht mit Kant dagegen argumentiert, dass man den Leuten ein ordentliches Gehalt, eine ordentliche Rente zahlt, sondern mit irgendwas anderes. Aber selbst in deren angeblich christlichem Weltbild könnte man ja sicherlich auch ein Argument für die ordentliche Rente finden. Und zwar leichter, als dass man eins
gegen tun die ja auch.
Eine ordentliche Rente findet.
Aber das tun die ja auch.
Warum haben wir dann keine? Ne?
Naja, also jetzt, ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin ja immer noch dafür, dass man Herrn Schröder ordentlich an den Karren pinkeln muss, weil der diese Liberalisierung der Märkte mit verursacht hat. Oder
du, das hätte aber die Regierung Merkel längst zumindest
auch gemacht und hat auch Reagan vorher und Thatcher auch vorher gemacht und Tony Blair hat es auch gemacht. Das ist jetzt nicht Schröder alleine. Es war diese Zeit, in der man gesagt hat, das ist sozusagen der Ausweg aus der Krise.
Schröder war dumm genug, ins offene Messer zu rennen. Ne? So.
Ja, das ist ein Trugschluss. Es ist kein Ausweg. Es ist das weitere Hineinreiten in die Krise, weil wir werden ja, das erleben wir ja jetzt. So, natürlich ist auch in der CDU ist vollkommen klar, also jedenfalls bei anständigen CDU-Leuten, es gibt natürlich immer in jeder Partei irgendwelche Affen und Idioten, die nehme ich jetzt mal raus, dass man Leute nicht mit 650 Euro Rente nach Hause schicken kann. Das geht überhaupt nicht. So, also muss man irgendwas tun. Das ist denen auch klar. Und das wird letztendlich dazu führen, dass du den Mindestlohn erhöhst dauernd, dass du bestimmte Preise einfach erhöhst, um Geld in Umlauf zu kriegen, aus der sich dann für die Leute letzten Endes auch eine höhere Rente erwirtschaftet, beziehungsweise, dass du einfach sagst, Rente für Leute, die weniger als, ich sag jetzt mal irgendwas, 2000 Euro verdienen, ist eben auch ein bisschen eine Steuersache. Ja, dann sagen wir, gut, so und so viel Steuern gehen halt in die Rentenkasse rein, dann kriegen die eine vernünftige Rente, Punkt, aus.
Ja, und es ließe sich so einfach, ich zitiere da immer gerne Meinhard Miegel, der hat sich später dann auch, glaube ich, ein bisschen unbeliebt gemacht, ich glaube, der war irgendwie Wirtschaftswissenschaftler oder sowas, aber der hat mal der hat mal eine Grundrente gefordert, das muss 20 Jahre oder länger her sein. Da hat er gesagt, lass uns doch eine Grundrente machen, in Höhe von, ich glaube, er hat vorgeschlagen 52,5% des Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukts oder so ähnlich.
Ja.
Und das in die Verfassung schreiben, sodass dann nicht jede neue Regierung neu dran rumdoktern kann. Dann weiß endlich jeder, woran er ist. Jeder kann mit was planen. Wenn die Wirtschaft gut läuft, haben die Rentner auch mehr Geld. Wenn die Wirtschaft schlecht läuft, haben die Rentner weniger Geld. Genauso wie der Rest der Bevölkerung. Fand ich eigentlich ganz schlau.
Ja, und auf sowas läuft ja auch die Grundrente von jetzt in etwa heraus. Jetzt nicht so gekoppelt.
Ja, aber es ist halt wieder so Flickwerk überall. Das nervt mich so. Aber irgendwo muss man anfangen. Ja.
Man muss irgendwo anfangen. Und jetzt lass endlich mal der SPD diesen Erfolg.
Genau.
Wenn wir die SPD weiter runterprügeln, wird das Land nicht besser. Und wir kommen aber von Cunctus Populus weg.
Ich wollte gerade sagen, sind wir da überhaupt?
Aber du siehst, das hat alles damit zu tun. Das hat alles damit zu tun, weil nämlich durch dieses Edikt ist es überhaupt erst so geworden, dass wir Christen sozusagen staatsreligionsmäßig sind. Wenn das nämlich anders gelaufen wäre. Und der Theodosius sagt, wisst ihr was, ihr Scheiße, jetzt weg mit den Christen. Das kommt für mich nicht in Frage. Wir bleiben weiter schön römisch-heidnisch. Ja? Und wir verbieten das Christentum, egal welcher Couleur, einfach weg damit. Wir machen weiter schön, wir hauen mit dem Knüppel auf den Baum und tanzen um denselben und verehren unseren Kaiser. Ja, dann wäre die Sache ganz anders gelaufen. Das liegt an den beiden Jahren 325 und 380, als eben im Römischen Reich entschieden wurde, das Christentum nach vorne zu setzen. Das war jetzt nicht sowas wie eine Staatsreligion, aber das Christentum stand nunmehr, sagen wir, unter staatlichem Schutz. Und unter diesem staatlichen Schutz, erst im Römischen Reich und danach in allen Nachfolgereichen nördlich der Alpen, also Merowinger, Franken und dann auch östlich des Rheins, unter Otto dem Großen, die Sachsen, wurde sozusagen dieser Kontinent christianisiert. Mhm. Und die großen Kaiser, die also nach den Römern sozusagen hier in Europa was zu sagen hatten, also der erste war natürlich Karl der Große und danach Otto, die haben die Renovierung des römischen Imperiums, also die Renovatio Imperii, zu ihrer Idee gemacht. Sie wollten... Aus religiösen Gründen durfte das Römische Reich nicht untergehen. Das will ich jetzt hier nochmal am Rande erwähnen. Deswegen waren sie römisch-deutsche Kaiser und keine deutschen Kaiser. Aber sie haben sich eben auch zum Ziel gesetzt, dass dieses römisch-deutsche Kaisertum ein christliches Kaisertum ist. Und deswegen hat das Christentum sozusagen ohne große Mühe, in Anführungsstrichen gesagt, natürlich gab es auch verfolgte Priester und natürlich gab es auch Schwierigkeiten, die Leute zu überzeugen, dass das Christentum die richtige Religion ist, aber ansonsten konnte das Christentum immer unter dem Schutz des Staates, also der Franken oder der Merowinger und so weiter, entwickeln. Und das hat eben diese unglaublich fundamentale und zentrale Position des Christentums in Europa hervorgerufen. Die besonders starke Position des Papstes, der seinen Kirchenstaat auf eine angebliche Schenkung bezieht, die es nie gegeben hat. Ja, die Pipinische Schenkung, das war der Vater von Karl dem Großen, hat es so nicht gegeben. Jedenfalls gibt es keinerlei Zettel mehr, auf denen das so draufsteht. Aber daraus entwickelte sich der Kirchenstaat, der Vatikan. Und daraus entwickelte sich so eine Art spirituelles oder religiöses Zentrum für Europa. Und dadurch kommt diese immense Bedeutung des Bischofs von Rom, der nun Papst ist.
Ja.
Und das hat unseren Kontinent geprägt bis zum heutigen Tage.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit, wie immer natürlich verweisen auf den 27. Januar 2020, denn da gibt es erstens die passende Folge Eine Stunde History auf DLF Nova und ihr Matthias und mich gleichzeitig sehen wollt, kommt am 5.2. in Berlin in der Urania vorbei.
Wer redet, ist nicht tot.